Ja, ich freue mich total, bei euch zu sein. Und mir geht es fast so wie Avi. Also für mich ist das nicht Heimat, weil ich aus Hannover komme, aber es ist meine geistliche Heimat. Als ich zum Glauben kam, relativ schnell bin ich hier in Altensteig gelandet und habe erlebt, wie Gott mein Leben auf eine Spur gebracht hat. Da wäre ich so nie drauf gekommen. Und natürlich, heute Morgen musste ich erstmal ganz früh aufstehen und habe ja so meine Gebetsberge da oben im Wald. Und manchmal habe ich vor Verzweiflung zum Herrn geschrien und manchmal kühn gebetet, Gott, gib mir die ganze Welt. Aber letztendlich hier in Altensteig ging es für mich los. Vielleicht ein paar Sätze zu mir. Mein Name ist Werner Nachtigall, ich bin Evangelist aus Berlin. Und ein bisschen was zu meinem Background, weil das ist sehr entscheidend auch für das, was ich heute Morgen sagen werde. Ich komme aus Hannover und ich habe tatsächlich 21 Jahre nie das Evangelium gehört. Nie. Keiner hat mir von Jesus erzählt. War ein sehr aktiver Typ, unglaublich aktiv, ständig unterwegs, Partys, Clubs, Rockshows. Mein Traum war zu der Zeit, ich wollte Rockstar werden. Vielleicht habt ihr ein Bild von mir gekriegt, mache das Richtige an. Aber ich habe mich hinterher gefragt, warum hat mir keiner von Jesus erzählt? Und dann habe ich den Grund gefunden. In Hannover gibt, ja, da ist er. In Hannover gibt es ganz viele U-Boot-Christen. Kennt ihr U-Boot-Christen? U-Boot-Christen tauchen sonntags auf. Halleluja in der Gemeinde. Halleluja. Herr, ich mache alles für dich. Am Montag tauchen sie wieder unter. Blub, 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 blub. Weg sind sie. Und schweigen die ganze Woche, erzählen keinen in irgendeiner Form von Jesus. Am Sonntag tauchen sie wieder auf. Das U-Boot ist wieder da. Also das war die Erklärung, warum ich, der ich damals so aussah, so lange nie das Evangelium gehört habe. Jetzt die andere Seite meines Lebens. Mein Großvater war ein Erweckungsprediger, ein ganz heißer Typ. Ich durfte ihn nie treffen, weil er wurde nach dem Krieg verschleppt, saß jahrelang in Sibirien im Gefängnis und hat gebetet. Unter anderem für seinen kleinen Enkel aus Deutschland. Ich glaube an die Power des Gebetes, ihr Lieben. Ich glaube an die Kraft des Gebetes. Mein Großvater sitzt im Gefängnis, Waterboarding, das war tough. Der hat nur überlebt, weil er ständig die Bibel gelesen hat und weil er gebetet hat, weil Gottes Gegenwart in seinem Knast war. Und so hat er für mich gebetet und ich war 3 Jahre alt, da sage ich zu meiner Mutter, Mama, wer ist der? Der Onkel im weißen Gewand mit den strahlenden Augen. Wen habe ich gesehen? Jesus? Ich war 15, ich habe einen Traum gehabt und ich sah Jesus vor mir stehen und Jesus sagt, ich liebe dich. Ich wurde wach und dachte, Gott, wo bist du? Gibt es dich? Ich war 18, ich hatte eine Offenbarung gehabt, ich werde Gott als Missionar dienen. Meine Lobpreisband war Kiss, AC/DC und Ozzy Osbourne. Ich kannte diese Welt ja gar nicht und es hat mir keiner davon erzählt. Endlich kam ein junger Mann und erzählte mir tatsächlich, Gott existiert und er liebt mich. Das konnte ich mir nie vorstellen. Kirche war für mich so unendlich langweilig, weil ich euch noch nicht kannte und die anderen Gemeinden. Ist ja so. Ich kannte ja nur so die Kirche, hier wird nicht gelacht. Genauso ist Gott. Da wird, in mir wird nicht gelacht. Ich habe gedacht, die Party ist in der Hölle. Hatte nur ein bisschen Angst davor. Als ich das Evangelium gehört habe, dass Gott mich liebt, dass Gott jeden Menschen liebt, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er auferstanden ist und lebt. Wisst ihr, was ich eine Stunde später gemacht habe? Mich musste keiner ermutigen oder irgendwo in Gang bringen. Ich fing sofort an zu evangelisieren. Am gleichen Abend. Voller Leidenschaft. Das ist jetzt fast 40 Jahre her. Ich muss euch sagen, meine Leidenschaft heute nach 40 Jahren ist viel größer als damals. Weil ich noch viel mehr von Gott erlebt habe. Weil ich ihn kennengelernt habe. Weil ich fasziniert bin von Jesus. Und ich habe viele Ups und Downs. Mein Leben ist nicht leicht. Ich erzähle euch einiges aus meinem Leben. Mein Leben ist tough. Richtig heavy. Aber mittendrin habe ich so oft Gottes Herrlichkeit erlebt. Gott hat mich berufen als Evangelist. Reise um die Welt, habe das Evangelium verkündigt und habe davon geträumt, irgendwann mal die großen Stadien zu füllen. Aber Gott hat einen anderen Plan mit meinem Leben. Wir hatten mit Summer to Go, habt ihr vielleicht schon von gehört, einen Einsatz gehabt, sind so damals die ersten Touren durch Deutschland gefahren und haben das Evangelium verkündigt. Und in Frankfurt kam mein Sohn Kai zu mir und sagte, Papa, siehst du die Frau im Rollstuhl? Du musst für die beten, weil du weißt, wie es geht. Ha! Ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe keine Ahnung, wie man Menschen heilen kann. Überhaupt nicht. Ich habe ein paar Jahre in meinem Krankenhaus nebenbei gearbeitet. Trotzdem, ich kann ein paar Tabletten weiterreichen. Aber ich glaube, was die Bibel sagt. Wir legen unsere Hände auf Kranke und es wird besser, weil der Herr heilt. Ich habe viele Heilungen erlebt. Alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Ich sah den großen Rollstuhl, ich sagte zu meinem Sohn, ich komme gleich. Als ich kam, es war zu spät, der Rollstuhl war leer und die Frau lief umher. Und ich war stocksauer. Ich habe gedacht, Moment mal, ich bin doch hier der Heilungsevangelist, was soll das? Dann sagt die Frau, der junge Mann hat für mich gebetet. Ich sage, was, der junge Typ? Ja, sagt sie, und dann war es wie Feuer in meinem Körper. 8 Jahre halbseitig gelähmt, steigt sie aus und läuft und läuft und läuft. Ich war sauer, ihr klatscht. Aber wisst ihr, der Augenblick hat mein Leben verändert. Ich habe eins festgestellt, Gott kann jeden Christen gebrauchen. Und jetzt spreche ich heute Morgen von dir und jetzt wird es spannend. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Johannes 14, Vers 12. Wer an mich glaubt, kurz nachgefragt, wer glaubt hier an Jesus? Wenn nicht, heute ist der beste Tag, dein Leben Jesus zu geben. Gut. Wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich tue, kann es nachlesen. Und sogar noch größere. Hat Jesus gesagt. Also wir sind berufen, die Dinge zu tun, die unser Herr getan hat. Dazu hat er uns berufen. Der hat meinen Dienst komplett auf den Kopf gestellt und wir fingen an, Christen zu trainieren, Menschen das Evangelium weiterzugeben, für Kranke zu beten, ganz normal. Und dann im Jahr 2010, ich war in Pakistan, hat der Herr mir die Vision gegeben von dem, was ich heute mache. Ich sehe eine riesige Welle um die Welt gehen. Ich sage Christen überall das Evangelium verkündigen. 2 Tage in Gottes Gegenwart, atemberaubend, es war unglaublich. Nach 2 Tagen fing mein deutsches Gehirn wieder an zu arbeiten. Und ich habe gesagt, Herr, ich bin der Falsche. Ich habe ihn 3-mal überzeugen wollen, den Herrn, dass ich der Falsche bin. Ich sage, Gott, das geht gar nicht. Ich habe kein Geld, ich habe keine Kontakte, kein Mensch kennt mich und ich habe keinen Plan. Ja, ein paar Menschen kennen mich schon, aber sprich doch zum Reinhard Bonnke. Da gibt es in Amerika eine Reihe, die sitzen auf Millionen. Ich habe 1 Million maximal in indonesischen Rupien, das sind rund 50 Euro. Vielleicht ein paar mehr, aber mir fehlt wirklich alles. Dann sagt der Herr ganz geschockt, oh sorry Werner, du bist es ja. Ich hatte heute Morgen meine Brille nicht auf. Ihr Lieben, Gott braucht keine Brille. Gott beruft Menschen, die nicht in der Lage sind, die Dinge zu tun. Da kann er sich maximal verherrlichen. Hat er mich gefunden, er wusste, hier kann er sich maximal verherrlichen. Wirklich, wir wussten nicht, wie wir anfangen sollten. Und hat Gott eine Tür nach der anderen geöffnet. 2012 haben wir angefangen, den ersten, heute nennen wir es Go Day, ist immer ein Tag, Ende Mai, letzter Samstag im Mai, schon mal eintragen, wo wir die ganze Welt rufen, jeden Christen hinzugehen und das Evangelium zu verkündigen. Dazu musst du nicht auf der Straße stehen und Lieder singen oder irgendwas Komisches tun, wo du denkst, Hilfe, ich hoffe, der Tag ist schnell vorbei. Du kannst in deinen Gym gehen und jemand deinem Kollegen dort von Jesus erzählen. Du kannst beim Einkaufen jemand von Jesus erzählen. Also es geht hauptsächlich darum, dass wir alle aktiv werden, um Menschen von Jesus zu erzählen, weil wir ja tatsächlich glauben, diese Botschaft ist die allerbeste der Welt. Er starb aus Liebe für uns. Er ist auferstanden. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als er. Glauben wir das?
Das glauben wir.
Das glauben wir und das verkündigen wir auf der ganzen Welt. Und jetzt machen wir das zweite Bild an. Ich hatte keine Ahnung, kein Geld, ich wusste nicht, wie es losgeht. Und es ging los in dieser Arena. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Da. Und das, was ihr seht, ist nur ein kleiner Teil. Dort fingen wir an mit Gebet in Lagos, Nigeria. Reinhard Bonnke sagte mir, Werner, diesen Mann wirst du nie treffen. Es gibt keine Chance, den zu treffen. Das ist so viel Protokoll. Diese Halle ist 1,1 Kilometer lang, 700 Meter breit, 1 Million Menschen. Nur die Plattform für Pastoren und Chor ist für 5000 Menschen. Ich habe ihn jetzt fast 25 Mal getroffen. Es sind 8 Millionen Christen in ihren Netzwerken. Die sind alle dabei. Gott hat von Anfang an Türen geöffnet. Ein Jahr später haben wir uns überlegt, Mensch, wollen wir nicht eine ganze Nation erreichen? Nepal. Wir haben es gemacht. Wir haben 10 Millionen Traktate gedruckt und eine hinduistische Nation mit dem, nicht, dass sie jetzt alle Christen sind, also soweit ist es nicht. Aber es haben sich viele bekehrt, viele Gemeinden wurden gegründet. Im ersten Jahr 4.631 kleine Hauskirchen wurden etabliert. Und so ging die Welle um die Welt. Dann kam das spannende Corona-Jahr. Wir hatten unglaublich viel vorbereitet und alles zerplatzte. Aber was der Herr mitten im totalen Zerbruch gemacht hat, war außergewöhnlich. Ihr Lieben, wir leben in historischen Zeiten. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Jesus hat doch gesagt in Matthäus 24, Epidemien kommen. Was machen wir? Auf einmal streiten wir uns über Masken und den ganzen Kram. Weg damit! Unser Auftrag ist, mitten in dieser Zeit das Evangelium zu verkündigen. Da, wo Menschen keine Hoffnung haben, verkündigen wir es. Da hat der Herr gesagt, Kriege kommen. Ich komme gerade aus Odessa, aus der Ukraine und Weihnachten, das orthodoxe Weihnachten, fahren wir ins Kriegsgebiet, um das Evangelium zu verkündigen. All das hat der Herr gesagt, das kommt. Wenn das kommt, sagt er, dann verfallt in die große Depression. Nein, sagt der Herr, dann freut euch. Er ist auf dem Weg. Er kommt. Wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Aber, sagt er, bevor er wiederkommt, wird das Evangelium auf der ganzen Welt verkündigt. Ihr Lieben, nur weil Corona kommt und jetzt Krieg ist, ist doch keine Panik im Himmel. Der Herr ist komplett entspannt, er hat unsere Geschichte völlig in seiner Hand und er hat entschieden, auf der gesamten Welt wird das Evangelium verkündigt. Aufgrund unserer Initiative treffen wir uns Anfang Dezember in New York mit einigen Top-Leitern, um eine Entscheidung gemeinsam zu fällen bis zum Jahr 2033, also 2000 Jahre, nachdem unser Herr gestorben ist und auferstanden ist, wollen wir die Welt gemeinsam erreichen. Gott wirkt auf einmal Einheit. Auf einmal kommen so ein paar Große zusammen und sagen, nur gemeinsam geht es. Zurzeit passieren Dinge in unserer Welt. Die negativen Nachrichten, die könnt ihr in der Tagesschau oder bei ZDF sehen. Aber wenn ihr zu lange das anguckt, dann guckt er genauso depressiv wie manch einer, der da rausguckt. Aber wenn wir lange Gottes Wort lesen, kriegen wir Hoffnung und Kraft, um in dieser Zeit stark zu sein und Menschen Hoffnung zu geben. Das ist der Plan. In 10 Jahren wollen wir diese Welt erreichen. Auftakt ist nächstes Jahr Pfingsten. Pfingsten ist unser Wochenende, Go Day. Könnt ihr euch vorstellen, vor 2000 Jahren haben 120 Menschen gebetet und wir wissen, was passiert ist. Die Erde erbebte. Nächstes Jahr ist der Plan und viele Große sind eingestiegen und haben gesagt, Werner, deine Zahl ist zu klein. Naja, ich bin halt eher ein bisschen demütig, was das angeht. Wir wollen, dass 120 Millionen Christen beten und ein Zeugnis sind auf der ganzen Welt. Stellt euch mal vor, ein Tag, wo wir gemeinsam beten, wo es nicht um unsere Dienste geht oder um irgendetwas. Es geht nur um Jesus. Wir beten an diesem Tag oder die 10 Tage vorher, dass Menschen gerettet werden, Menschen zum Glauben kommen. Und dann gehen wir raus, überall, ob nun hier in Altensteig oder in New York oder im Regenwald in Kongo, überall wird das Evangelium verkündigt. Vor 10 Jahren habe ich versucht, den Herrn zu überzeugen, hey, ich bin der Falsche, ich habe kein Geld, ich habe keine Ahnung und ich habe keine Kontakte. Bisher haben wir rund 90, 95 Millionen Christen mobilisiert in 10 Jahren und knapp über 84 Millionen Bekehrungen. Könnt ihr das vorstellen? Und nicht durch große Events, sondern dass die lokale Gemeinde hingegangen ist und Menschen von Jesus erzählt hat. Und wir haben Geschichten und Geschichten und Geschichten. Ich könnte euch erzählen, bis nächste Woche Sonntag, wenn ich erzählen müsste, dürfte, was Gott alles getan hat. Nur eine in der Dominikanischen Republik war an dem Tag, am Go Day, eine Frau so verzweifelt über ihr Leben. Sie war unterwegs zu einer Brücke mit ihrem kleinen Sohn und das war ihr Gedanke. Sie wollte den Sohn nehmen und den Sohn von der Brücke schmeißen, um dann hinterher zu springen. Auf der Brücke standen Christen. Die ganze Stadt war voll mit Christen. Überall hat man von Jesus gesprochen. Und auf der Brücke ist die Frau gesprungen. Aber nicht von der Brücke, sondern in die Arme Gottes. Wurde gerettet, zweifach gleich. Und ich habe das Bild ihrer Taufe gesehen, als sie gestrahlt hat. Das sind so kleine Früchte von dem, was wir weltweit machen. Überall kommen Menschen zum Glauben. Ich könnte euch Geschichten erzählen aus der muslimischen Welt. Das ist atemberaubend, was gerade in der muslimischen Welt passiert. Also, wir haben entschieden mit vielen anderen, wir wollen diese Welt erreichen. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Bewegung kommt nicht mal ausnahmsweise aus Amerika, sondern Gott hat entschieden, diese Bewegung kommt hier aus Deutschland. Wisst ihr, was wir für eine Berufung als Deutsche haben? Das ist uns manchmal gar nicht klar. Manche sind mir erst hinterher klar. Luther, der unsere Welt reformiert hat, kam woher? Genau, aus Deutschland. Wo ist die erste Bibel gedruckt? Gutenberg? In unserem Land. Die größte Bewegung für Gebet und Mission, Zinzendorf aus Deutschland. Eine weitere Bewegung kommt, geboren hier aus unserem Land, aus unserem Ländle. Und wenn du diesen Flyer hier gesehen hast, jeder kann jemand erreichen, das, was ist das? Dann hast du jetzt 2 Möglichkeiten, das ist unser Movement. Ein kleiner Junge hat den gesehen und hat gedacht, ach cool, ja, da kannst du einen Papierflieger draus bauen. Ist eine Möglichkeit. Oder du kannst sagen, ist ja erstaunlich, was Gott wirkt, gerade in dieser Zeit. Das Ziel ist, dass wir gemeinsam unsere Welt erreichen, dass Menschen erreicht werden, dass überall das Evangelium verkündigt wird. Wir fingen an mit 0 Finanzen, jetzt haben wir ein paar Finanzen und immer noch viel zu wenig. Aber wenn du sagst, ich gebe ein bisschen, ein paar Euro, vielleicht sagst du, ich habe gerade ein Haus geerbt und ich gebe alles. Es liegt komplett an dir. Du kannst einen Papierflieger draus bauen, du kannst ihn ausfüllen. Aber, ihr Lieben, wir brauchen Nummer 1, Gebet. Das Ding ist sehr heiß. Nummer 2, natürlich brauchen wir Finanzen. Ich brauche keine Finanzen, mir geht es relativ gut. Ich habe meinen kleinen Apparat, der funktioniert, aber damit es weltweit das Evangelium verkündigt wird, dafür brauchen wir Ressourcen. Nehmt das mit, betet mal drüber. Das Zweite, am Ausgang werdet ihr unser Material sehen. Wir haben natürlich heute Morgen, geht es um Evangelisation, nicht nur. Es geht um auch noch was anderes. Aber wenn du sagst, Mensch, ich traue mich nicht zu evangelisieren, ich kann es nicht. Hier ist ein Arbeitsbuch, das heißt, lerne mit Menschen über Gott zu sprechen. Das ist nach der Bibel das nächste Buch mit Garantie. Diese Garantie ist folgende. Wenn du das Buch, gar nicht teuer, mitnimmst, liest und anwendest, wirst du nach einiger Zeit Menschen für Jesus gewinnen. Wenn das bei dir nicht klappt, kommst du nach einem halben Jahr zurück und du kriegst das Geld wieder. Ich verdoppel den Betrag sogar. Ich verfünffache ihn. Es funktioniert. Ihr Lieben, wenn wir das tun, wir können so viel lernen. Ich bin immer noch am Lernen, wie man Menschen erreicht. Und dann haben wir natürlich Traktate. Ich kenne die alten Traktate. Zerknitterter Zettel, die Hölle wartet auf dich. Ehrlich, sowas habe ich schon alles gesehen. Oh, wir haben gute Nachricht für Sie. Oh, die Hölle wartet auf mich, wunderbar. Muss ich nur nach Hause gehen. Wisst ihr, unsere Traktate sehen anders aus. Die für manch einen ist zu Hause die Hölle. Die ultimative Hoffnung. Oder hier, Real Life Guys waren ja riesig im Gespräch letztes Jahr, als der Philipp gestorben ist. Real Life Guys, die kennen so viele. Wisst ihr, wie ich manchmal evangelisiere? Ich stehe bei Lidl an der Kasse und sehe den Kassierer. Und ich sag doch nicht, hallo, ich bin Werner Nachtigall, ich bin aus der charismatischen Gemeinde, Schandadabamabamabam, ich will ihm von Jesus erzählen. Dann holt er den Security-Typen und lässt mich da rausbringen. Wisst ihr, was ich bei Lidl gesagt habe? Ihr Lieben, wir können doch normal sein, unser Herr ist normal. Der hat sogar Spaß. Ich habe beim Evangelisieren Spaß. Und trotzdem verkündige ich das Evangelium. Ich bin sehr entschieden, ich will Menschen zu Jesus führen. Ich sage zu dem Kassierer, wissen Sie, ich finde Sie so freundlich, ich würde Sie hier zum Mitarbeiter des Monats wählen. Reaktion, Kompliment, er lächelt. Dann habe ich Ihnen unser Traktat, unser Heftchen gegeben und daraufhin hatte ich kurz danach ein langes Gespräch über den Glauben mit ihm. Wir haben für junge Leute, für ältere Leute, guck mal hier, im Altersheim haben so viele ältere Menschen sich für Jesus entschieden. Das Beste kommt noch, das glauben wir doch noch. Für Omi, die hier schon 94 ist, das Beste kommt doch noch. So, jetzt ist aber genug. Jetzt gehen wir kurz ins Wort Gottes. Ich fange das mal mit folgender Geschichte an. Ich war vor ein paar Wochen in Manaus, im Amazonas, in Brasilien, sprach auf einer Pastorenkonferenz so mit 4000 Pastoren. Das Thema war die Ernte. Und ich habe ein ziemliches Feuerwerk dort abgefackelt, wie wir in 10 Jahren die Welt erreichen können. Und habe erzählt, wie Gott mich persönlich herausgefordert hat, jeden Tag das Evangelium zu verkündigen. Tatsächlich jeden Tag, also vom 1. Januar bis 31. Dezember. Und bevor du heute Morgen schon den Kaffee getrunken hast, war ich vor Edeka schon am Start. Das ist nämlich Flohmarkt, ihr könnt nachher hingehen. Und habe schon mit der ersten Frau aus Böblingen gesprochen, die mir sagte, ja, wie kann es einen Gott geben, wenn Menschen leiden und so weiter. Tolles Gespräch. So, ich lasse dort meine ganzen Silvesterknaller los, so gesprochen. Und ich habe wirklich ernsthaft über die Ernte gesprochen, wie wir als globale Gemeinde die Ernte einholen können. Dann kam andere Sprecher, war eine tolle Konferenz und so ein junger Typ sagte zu meiner Message, da war ja nichts Neues dabei. Hä? Wisst ihr was? Ich glaube, es gibt gar nichts Neues. Also wenn ihr irgendwie glaubt, heute Morgen kommt irgendwas Neues, kannst du vergessen, es gibt nichts Neues. Ich meine, was wir glauben, ist tatsächlich das alte Evangelium, dass unser Herr am Kreuz gestorben ist, auferstanden, der Geist ist ausgegossen, auf irgendwelche neuen Offenbarungen zu warten. Sorry. Ich meine, man entdeckt immer wieder was Neues. Das ist wahr. Aber so viel Neues hat schon Paulus erkannt, gibt es nicht. Und dann habe ich gefragt, Mensch, was ist denn die schlimmste Gegend hier in Manaus? Sie haben sie gesagt, am Hafen, drogenabhängige Kriminelle, ganz schlimm. Ich sage, wunderbar, da fahren wir heute Abend hin. Ich habe zu den jungen Typen gesagt, komm, heute Abend fahren wir zu dem Hafen und evangelisieren. Der guckt mich an und sagt, nee, ich bleib lieber im Hotel. Da habe ich gedacht, das ist das Neue, es zu tun. Es reicht nicht, über Dinge zu reden. Es reicht nicht, Gottes Wort zu hören. Wir müssen es tun. Nike, just do it. Just do it. Ich meine, was sagt Jesus? Matthäus 7, 24. Darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, seine Worte umsetzen, seine Worte tun, den vergleiche ich mit einem klugen Mann oder einer klugen Frau, der sein Haus auf einen Felsen baut. Ich meine, wer von uns will klug sein? Ich möchte nicht dumm sein. Lukas 6 sagt der Herr, was ruft ihr mich, Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Jakobus 2, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber keine Werke, kann der Glaube ihn retten? Wir glauben ja, dass der Glaube uns rettet, Aber ein Glaube ohne Werke, das funktioniert nicht. Wenn wir tatsächlich glauben, dass Jesus, Gottes Sohn, für uns gestorben ist, nochmal, dass er auferstanden ist, dass er die totale Hoffnung für uns alle ist, wir müssen es weitergeben. Dafür möchte ich euch heute Morgen ein wenig entzünden. Wir haben die größte Botschaft im Schwarzwald, die größte Botschaft für Deutschland. Wir haben die allergrößte Botschaft dieser Welt. Und wir können es lernen, sie weiterzugeben. Also, just do it. Schlagt mal kurz eure Bibel auf. Markus 3. Drei Punkte, wozu uns der Herr berufen hat, es zu tun. Er berief 12 und heute sind wir weitaus mehr. Damit sie, Nummer 1, bei ihm seien. Damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben. Drei Punkte, ganz einfach. Dazu hat Gott uns alle Christen berufen. Nummer 1, bei ihm zu sein, in seiner Gegenwart zu sein, seine Nähe zu erfahren. Nummer 2, auszusenden, um das Evangelium weiterzugeben. Nummer 3, Autorität zu haben. Ich glaube, unsere allerhöchste Berufung, die wir haben, ist die Berufung, für die Gott uns geschaffen hat, seine Kinder zu sein, in seiner Nähe zu sein. Wir haben ja gerade gesungen, der Vorhang ist zerrissen. Was bedeutet das? Der Weg zu Gott ist frei. Was hat Jesus gesagt? Wie dürfen wir beten? Vater unser. Ich meine, wir stehen auf Vater unser, der du bist im Himmel. Ihr Lieben, zu der höchsten Autorität im Universum haben wir solch eine enge Beziehung, dass wir Vater sagen dürfen. Just do it. Nimm dir Zeit für seine Gegenwart. Ich glaube, die Zeiten, in die wir hineinkommen, werden noch tougher. Ich glaube, das ist alles erst der Anfang gewesen nach Corona und Krieg. Jetzt kommen so ein bisschen die Gaspreisprobleme. Aber wisst ihr, in all dem sind wir mehr als Überwinder. Wir sind in seiner Gegenwart. Wir kennen seine Gegenwart. Und wir wissen, in seiner Gegenwart ist solch eine Herrlichkeit, ist solch eine Hoffnung. Ich habe euch am Anfang gesagt, mein Leben ist zum Teil sehr heftig. Ich habe so viele Dinge durch. In Rumänien wurde ich von wilden Hunden fast getötet. In China kam KGB, wollte mich verhaften. In Südafrika bin ich am Verkehrsunfall, ich würde mal sagen, zu 100% tot gewesen. Dass ich hier stehe, ist ein Riesenwunder. Und es gab ein paar Situationen, wo ich so erlebt habe, wie Gott da war. Erste, ich wurde operiert, schon viele Jahre her. Und dann ist man bei der Operation, ist ein kleiner Unfall geschehen. Und Fakt war, sie sind beim Operieren durch meine Schädelbasisdecke und durch die Hirnhaut durchgestochen ins Gehirn. Ich bin Stunden später wach geworden. Ich hatte das Gefühl, ich hatte einen Boxkampf gegen Klitschko, also maximal eine Runde, länger würde ich ja nicht stehen. Und ich wusste, irgendwas ist mit meinem Kopf passiert. Dann kam der Arzt und sagte mir, was geschehen ist. Und ich wurde nicht blass. Ich habe gedacht, was ist nächste Woche? Sitze ich im Rollstuhl? Bin ich tot? Mein Sohn Kai, paar Wochen alt, wird er ja, ohne Vater aufwachsen? In der Nacht hatte ich Angst. Und dann kam der Herr. In der Nacht schrie ich in meiner Verzweiflung zum Herrn. Und der Herr kam und sagt, Werner, mach dir keine Sorgen, ich bin bei dir. Ich bin da. Und auf einmal war ich völlig entspannt. Mein Zustand war immer noch der gleiche. Du guckst Nachrichten und denkst, ah, was passiert wohl? Wisst ihr, wenn der Herr kommt, was passiert? Die Welt wird sich doch nicht groß ändern. Aber wenn wir beten, wow, sein Friede kommt. Kennst du diese Gegenwart? Das zweite Situation, ich war fünfmal in meinem Dienst, in meinem Leben komplett pleite. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. In einer solcher Situation, wir waren wieder vollständig pleite, hatte ich noch einen Rest Geld und habe entdeckt, Mensch, an der Börse kann man Geld verdienen. Und ich bin ein sehr abenteuerlicher Typ. Ich habe mehr Geld verdient als alle Broker, obwohl ich gar keine Ahnung hatte und wurde in schneller Zeit, in kurzer Zeit reich. Und dachte, mit dem Geld kann ich ja Gottes Reich zahlen. Also für die Evangelisation. Fakt war, der Crash kam, 11. September, die Häuser in New York stürzten zusammen. Tragisch, mein kleines Börsenhaus krachte komplett zusammen. Alles Geld weg. Alles, wo ich gedacht habe, Herr, hier habe ich etwas, um dein Reich zu bauen. Und wieder verzweifelt, meine Frau sagt, Werner, hör auf zu meckern, geh in den Wald, weil da fange ich an zu beten. Und dann kam, also wenn dein Mann meckert, mach das Gleiche, schick ihn in den Wald, soll er beten. Oder in den Keller oder irgendwo hin. Wenn deine Frau rumnölt, mach auch das Gleiche. Wisst ihr, such den Herrn, das ist die Antwort, in seiner Gegenwart. Und dann fing der Herr an zu reden und sagt, Werner, hast du gedacht, dass du mit deinem Geld mein Reich bauen kannst. Und ich sah ihn freundlich schmunzeln. Am Ende sagt er, Werner, kümmere dich um Menschen, die mich nicht kennen. Ich kümmere mich um die Finanzen. Heute drehen wir eine unglaublich riesige Geschichte. In seiner Gegenwart ist so eine Power. Nummer eins, bei ihm zu sein. Nummer zwei, sein Wort zu verkündigen. Dazu sind wir alle berufen. Ich kenne so viele Irrlehren in der Gemeinde, was dieses Thema angeht. Oh, nur 10% in der Gemeinde sind so diese Flaming Evangelists, diese Avis. Ich bin den Herrn dankbar für Avi. Aber wisst ihr, wir haben auch andere Helden, die ruhig sind, die schüchtern sind, die sich nicht trauen und trotzdem die Berufung haben, ein Zeuge für Jesus zu sein. Ansonsten müssten wir einige Seiten der Bibel rausschneiden. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr aber, alle Flaming Evangelists, nein, ihr aber, alle Gläubigen, ihr werdet meinen Geist empfangen, der wird euch befähigen, mein Zeuge zu sein. Das sagt die Bibel. Das gilt für dich. Wir empfangen die Kraft seines Geistes, um ein Zeuge für ihn zu sein. Jetzt sagst du in der Predigen, das ist nicht mein Ding, ich habe hier keine Kanzel, ich arbeite im Krankenhaus oder ich bin Geschäftsmann, ich kann da keine Kanzel hinstellen. Ich war in Papua-Neuguinea, steig ins Taxi ein und habe sofort gedacht, Mensch, der Taxifahrer schon mal der Erste hier im Land und fing an zu evangelisieren. Er sagt, wait, ich bin von Assemblies of God. Und dann sagte er etwas, was ich total cool fand. Er sagt, mein Taxi ist meine Kanzel. Ha. Der hat was verstanden. Wenn du eine Krankenschwester bist, dein Krankenhaus ist deine Kanzel. Meine Frau ist immer noch Krankenschwester. Die kommt oft nach Hause, sagt, boah, es war ein anstrengender Tag heute. Aber ich konnte jemand von Jesus erzählen. Am Ende habe ich noch für die Frau gebetet. Die war so verzweifelt. Wenn du, ich sag mal, einmal in der Woche ins Gym gehst, dann ist das Ding, während du dort am Pumpen bist, deine Kanzel. Und du kannst dort Menschen erreichen mit dem Evangelium. Wir müssen als Christen nicht komisch werden und irgendwelche komischen Dinge tun, um Menschen mit dem Evangelium zu überzeugen. Wenn du 10 Jahre lang zum gleichen Bäcker gehst, Freundschaftsevangelisation, dann entwickel doch eine Freundschaft zu deinem Bäcker. Und dann erzählst du und jetzt fängst an mit deinem Kindchen und irgendwas, aber irgendwann kommst du zu Jesus. So wie ich bei Lidl an der Kasse. Dort, wo du bist, in deinem Umfeld, gibt es Menschen, die Jesus brauchen. Supermarkt, Restaurant, Tankstelle und so weiter. Also manchmal denken wir, ich kann das nicht. Wenn ich jetzt hier fragen würde, wie viele sind hier? Und du würdest sagen, ich kann nicht evangelisieren. Doch, kannst du. Also wisst ja, also hier das How-to-go mitnehmen, dann weißt du, wie es geht. Aber fang doch einfach an, just do it. Kleine erste Schritte, zeig Interesse am anderen. Stell mal ein paar Fragen, komm ins Gespräch, fang an, aus deinem Leben zu erzählen. Ich kann es nicht, wisst ihr, ich habe vor vielen Jahren gedacht, Mensch, wenn ich weiterhin so Sport mache, wie ich es bisher mache, das wird nicht hilfreich sein. Das heißt, mein Sportprogramm war Samstag 18 Uhr Bundesliga, 23 Uhr Boxkampf und Sonntag Formel 1. Das war mein Sportprogramm. Ich habe gesagt, Werner, das reicht nicht für deine persönliche Fitness, du musst das ändern. Und wenn ich zum Bäcker gelaufen bin, ich hatte Seitenstiche gehabt. Also habe ich gedacht, ich laufe. Dann bin ich 30 Minuten gelaufen. Boah, ich gedacht, das ist aber wirklich, das reicht auch vollkommen. Dann eine Stunde, dann immer mehr. Und dann habe ich einen halben Marathon gemacht. Ich kam nach Hause, ich konnte nicht mehr. Ich habe meine Frau gefragt, wie viele Knochen habe ich im Körper? Sie sagt, 256, glaube ich. Ich sage, jeder tut weh. Das war's. Dann fordert mich mein bester Freund heraus und sagt, was sagst du? Du kannst nicht mehr, dein Problem ist nur hier. Du kannst einen ganzen Marathon laufen. Ich sage, nee, mein Problem ist nicht hier, mein Problem ist hier. Alles tut weh. Er sagt, das ist nur ein Problem hier. Das gleiche mit Evangelisation. Ich kann es nicht, ist nur ein Problem im Kopf. Und Paulus sagt, Römer 12, wir sollen unsere Gedanken verändern. Sag, ich vermag es. Durch Jesus vermag ich nämlich alles. So, also habe ich einen ganzen Marathon gemacht, lange Geschichte. Im letzten Jahr haben wir gedacht, jetzt drehen wir richtig auf, sind 100 Kilometer gelaufen und dann habe ich den Ultramarsch entdeckt mit 120 Kilometer. Also immer noch dazu gesagt, ich war Lame Duck und nur Bundesliga. Ich bin letztes Jahr 120 gelaufen und mit Avi zusammen planen wir im nächsten Jahr 161 Kilometer. Ich habe schon meinen Krankenwagen bestellt. Ihr wisst ja, ich habe gedacht, ich kann es nicht und musste feststellen, natürlich gibt es Grenzen, vollkommen klar. Aber ihr Lieben, Gott traut euch viel mehr zu. Du kannst in deiner Umgebung Menschen erreichen. Dort, wo du lebst, gibt es Menschen, die nur du erreichen kannst. Just do it. Als wir mit dieser Challenge kamen, ist ja Avi auch mit am Start, one a day. Ich habe gedacht, das ist der Albtraum. Ich habe mich entschieden im letzten Jahr, one a day, jeden Tag jemand anzusprechen. Jeden Tag, kein Break, vom 1. Januar bis 31. Dezember mit meiner Frau im Urlaub. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Lieg im Kreta auf der Luftmatratze im Wasser und evangelisierende besoffene Touristen. Also ich habe schon lustige Dinge erlebt. Der war so begeistert von einem Gespräch, wollte mich gleich zum Bierchen eintragen. Also ich trinke kein Bier, habe meinen Soll schon als Nichtchrist erfüllt. So habe ich Geschichte und Geschichte und Geschichte. Eine darf ich euch erzählen. Ich weiß nicht, ob ich die erzählen darf. Ich hatte ja, wie viele andere auch, Corona im letzten Jahr. Und dann kamen so ein paar lustige Leute bei uns auf die Idee. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Lavu. Kennt das jemand? Ah, ihr seid so heilig im Schwabenländle. Das ist, wisst ihr, ich komme hier aus Berlin. Da ist man so dem Sündenfuhl noch näher. Lavu ist so eine Dating-Plattform. Meine Frau sagt, Schatz, ich bin froh, dass du zu Hause bist. Jetzt, sie hatte Corona, ich Corona. Ich sage, Schatz, ich bin froh, dass ich zu Hause bin und ich habe Lavu. Wisst ihr, was wir auf Lavu erleben? Ich habe Menschen dazu Jesus geführt. Zerbrochene Menschen. Ich erlebe Menschen, die sich total öffnen. Einfach Sünder. Und ich habe das genutzt. Das musst du nicht machen. Aber ich habe einen Weg gefunden, wie ich das Evangelium verkündigen kann. Such deinen Weg, wie du Menschen erreichen kannst. Du bist einzigartig, du hast einzigartige Möglichkeit und du kannst Menschen erreichen. Wir haben einen bei uns aus der Church, das ist mein totaler Held. Niklas heißt der. Niklas, der redet nicht so gerne. Also wenn es Extrovertierte und Introvertierte gibt, Niklas gehört eher zu den Letzteren. Der geht nicht gerne auf die Straße und spricht Menschen an. Niklas hört von unserer One-A-Day-Challenge und sagt, jetzt sind bei denen wirklich alle Sicherungen rausgeflogen. Auf einmal sagt Niklas, spüre ich, dass der Herr mich drängt und sagt, mach es auch. Menschen sind verloren. Wisst ihr, Lieben, das ist ein Fakt. Menschen ohne Jesus sind verloren. Die sind nicht ein Wochenende krank. Es gibt eine Ewigkeit ohne Christus. Und Niklas sagt, ich bin bereit, das Gleiche zu machen. Das macht dieser Typ, der nicht die super gesalbte Anointing von irgendwas hat, der ruhig ist. Jeden Tag spricht er mit Menschen über seinen Glauben. Avi erzählt mir Geschichte, wie die draußen waren und Niklas gibt sein Zeugnis, über Selbstmord nachgedacht hat. Und der andere Typ schaut ihn an, ein cooler, trendiger Typ, fängt an zu weinen und sagt, ich auch, und bekehrt sich. Einfach, weil ein junger Mann gesagt hat, Herr, ich möchte ein Zeuge für dich sein. Ihr Lieben, just do it, Nike. Das, unser Land braucht das Evangelium. Wisst ihr, wenn ich in andere Länder gehe, Brasilien, da muss ich Nichtchristen suchen. Manchmal, gibt es denn noch einen hier? Bei uns im Land braucht man die nicht suchen, die sind überall da. Es gibt so viele Menschen, die Jesus nicht kennen. Just do it. Wir sind 2. Korinther 5, haben wir jetzt keine Zeit, liest das zu Hause, 11 bis 20, eine außergewöhnliche Stelle, wo Paulus sagt, wenn ich Menschen für Christus gewinne, dann habe ich immer vor Augen, dass ich einmal mich vor Gott verantworten muss. Und dann schreibt er ganz klar, wir haben alle den Auftrag, diese Botschaft weiterzugeben. Und dann Vers 20 als Höhepunkt, wir sind Botschafter an seiner Stelle, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das ist unser Auftrag, wir sollen die Botschaft der Versöhnung, nicht die Botschaft der Hölle, die Botschaft von irgendwas. Die Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott, überall weitersagen. Dieser Gott lebt. Wie kannst du aktiv werden? Ganz schnell, 2, 3, 4 Punkte. Nummer 1, heute Morgen, triff eine Entscheidung. Vielleicht bist du eher der Niklas-Typ. Egal, was du für ein Typ bist, ob du viel redest, gerne oder wenig, aber Gott hat dich berufen, empfange seinen Geist, und er wird dich zurüsten, ein Zeuge zu sein. Triff eine Entscheidung. Ich habe die Entscheidung getroffen. Herr, vor 2 Jahren, ich werde jeden Tag jemanden ansprechen. Das mag für dich zu viel sein. Aber stell dir mal vor, eine ganz einfache. Ich werde im Monat eine Person ansprechen. Ich glaube, das schafft jeder hier. Im Monat eine. Manch einer wird sagen, ach komm, einen die Woche schaffe ich auch locker. Einen am Tag, das sind vielleicht nur wenige. Dann schau doch mal, wie dein Umfeld aussieht. Ich meine, du bist einmal am Tag oder dreimal in der Woche beim gleichen Bäcker. Du gehst, tankst immer wieder an der gleichen Tankstelle. Diesen Menschen kannst du überlegen, wie kannst du denen was Gutes tun? Überrasche sie doch mal. Und dann fang ihnen an, ganz normal aus deinem Leben zu erzählen und dann von Jesus zu erzählen. Entdecke dein Umfeld. Dann, wichtigster Punkt, Action. Just do it, mach es einfach. Ich meine, Avi hat euch ja die Geschichte erzählt, wir dürfen nicht viel mehr sagen, aber wir sind mit ein paar Leuten in Berlin im Gespräch. Da würden wir an sich in der Bildzeitung stehen, wenn wir das hier erzählen würden. Aber wir machen es nicht. Unglaublich, als er mir von der Geschichte erzählt hat. Ich dachte, jetzt sind bei ihm alle Sicherungen durchgebrannt. Zu den Typen wollen wir hin. Aber wisst ihr, was wir erlebt haben? Wir sind hingegangen und Gott macht die Türen auf. Außergewöhnlich. Und dann saßen wir mit den Typen vor ein paar Wochen dort. Und der eine, der einen Sportunfall hatte, wurde vor unseren Augen geheilt und flippte für 30 Minuten aus, sprang rum und sagte, das gibt's gar nicht. Ich konnte nur humpeln und völlig geheilt. Aus einer Truppe, die echt abenteuerlich ist. Zu denen musst du gar nicht gehen. Aber vielleicht jemand in deinem Umfeld. Aktion. Und dann als letztes, was ich mache, ich schreibe immer auf, was ich mit Gott erlebe. Das hilft mir. Das hilft mir. Und ich feiere es. Ich feiere auch meine Niederlagen. Ihr Lieben, hier steht kein Star-Evangelist für euch. Ich habe versagt. Ich habe Angst gehabt, vor Menschen zu reden. Ich bin so unperfekt. Meine Frau wird das bescheinigen. Trotzdem hat der Herr gesagt, den nehme ich. Ich habe Angst gehabt, vor Leuten zu stehen und zu reden. Als ich hier, ich war gestern in der Halle nebenan, ich habe gedacht, so klein ist die Halle, ich habe gestern Lachkrämpfe gekriegt. Ich habe gedacht, diese kleine Halle nebenan, haben sie gefragt, wer mag denn heute was sagen? Und ich habe mich nicht getraut, da zu reden. Ich habe gedacht, Herr, ich bin der Falsche. Ich traue mich nicht, vor Menschen zu reden. Als ich das gesagt habe, hat der Herr schon lange die Halle mit der Million gesehen. Er hat, wart ab, mein Freund. Gott ist in der Lage, uns zu befähigen. Letzter Punkt. Uiuiui. Geht die Zeit hier schneller rum? Ich kürze schon extrem ab, aber der letzte Punkt ist, wir haben Vollmacht. Jesus sagt, Nummer eins, wir sind berufen, in seiner Gegenwart zu sein. Nicht nur mal zwei, drei Lieder zu singen, sondern in seiner Gegenwart zu sein. Bei ihm zu sein. Nummer zwei, diese rettende Botschaft zu verkündigen. Authentisch, normal, mit Autorität und Liebe. Und jetzt das dritte ist, wir haben Vollmacht. Was sagt Petrus, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Er hatte etwas. Weißt du, was du hast? Ich meine, ich war nach dem Mauerfall, waren wir in der DDR in einem Restaurant, mussten ja umtauschen, 20 D-Mark gegen 20 Ostmark und haben dieses Monopoly-Geld gekriegt und sind dann in ein Restaurant gegangen. Und dann kam der Mann aus dem Restaurant und hat uns vorgelesen, was es alles nicht gibt. Und es gibt das nicht und das nicht. Ich habe nach ein paar Minuten hier, mal ganz ehrlich, sag mir doch lieber, was du hast, anstatt mir zu sagen, was du nicht hast. Petrus wusste, was er hat. Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, sagt er zu dem Verkrüppelten, das gebe ich dir. In dem Namen Jesu, steh auf. Er hatte Autorität und Vollmacht. Wenn wir an Jesus glauben, haben wir Autorität und Vollmacht. Wem erlebt mit Summer to Go, wie Gott junge Leute gebraucht hat, einfache junge Leute. Wir hatten einen jungen Typen mitgehabt auf Tour, 11 Jahre, seine Eltern haben den mit uns mitgeschickt, das war so ein Rotzlümmel, der war so schwierig, den wollten die zum, wie auch immer hinschicken, da irgendwelche Psychotherapie, keine Ahnung, was für ein Kram. Summer of God hat geholfen. Der kam mit uns mit und hat erlebt, wie Gott sein Leben so ein bisschen verändert hat. Der trifft einen anderen Jungen, der hat einen Stock ins Auge in Lübeck auf der Straße, in Norddeutschland, wo sie immer moin, 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 nicht ganz so gesprächig sind. Spricht den an, dieser junge Typ betet für den mit dem Unfall und er wird auf der Stelle geheilt. Von diesen Geschichten habe ich noch und nöcher. Weißt du, wie ich als Evangelist mal in Berlin in so einen Pastorenkreis kam und der Pastor sagte, das ist immer toll, was du erzählst aus Afrika und Asien. Oh, unglaublich, was der Herr weltweit tut. Schade, dass in Deutschland nichts passiert. Und dann kam mir die Antwort, vollkommen klar. Ich fliege ständig um die Welt rum. Wenn ich irgendwo aus Asien zurückkomme, aus Afrika, ist ein langer Weg. Ich lande dann in Berlin. Ich bin todmüde. Und dem Heiligen Geist geht's doch auch so. Der kommt aus Afrika, langer Weg, bis er endlich in Deutschland ist. Bis der hier ist, dem geht doch die Puste aus. Ihr Lieben, mir geht die Puste aus, aber nicht dem Heiligen Geist. Ich bin müde, der Heilige Geist ist derselbe wie der Petrus bevollmächtigt hat, für den Gelähmten zu beten, ist derselbe, der vor Jahren den Reinhard Bonnke mächtig in Afrika gebraucht hat, ist derselbe, der dich hier befähigen will, für Menschen zu beten. Wir hatten bei Summer to Go eine Lehrerin gehabt, die war so inspiriert, was sie bei uns gesehen hat, dass sie gedacht haben, Mensch, das kann ich in meinem Alltag machen. Darum geht es mir heute die ganze Zeit. Mir geht es nur um deinen Alltag. Ich rufe nicht auf zu einer Missionsreise, kannst du gerne machen nächstes Jahr oder was auch immer. Es geht mir um deinen Alltag. Und diese Lehrerin erzählte mir, was sie so erlebt hat und sagte, ja, da habe ich für den gebetet, da wurde, hat sie bekehrt und da eine Familie. Ach, sagte sie. Und dann war ein junges Mädchen, eine Schülerin in meiner Klasse, die saß im Rollstuhl und konnte nicht laufen. Und ich habe doch gedacht, Mensch, bei Samadogo habe ich doch gelernt. Ich habe Autorität in dem Namen Jesus. Ich bete mal für die und leg dir die Hände auf. Und sie konnte eine Minute stehen, aber nicht gehen. Sie musste sich sofort wieder hinsetzen. Und dann sagte sie, dann haben wir gebetet, aber diese Lehrerin, die hat nicht wie Reinhard Bonke, und in Jesu Namen, die hat mit ihrer kleinen piepsigen Stimme gebetet. Hä, rühre sie jetzt an. Wie auch immer. Die Autorität liegt nicht in der Stimme und nicht im Schreien, sondern im Namen Jesu. Da ist die Autorität. Du musst nicht schreien, wenn ich bei, sagen wir mal, bei Lidl für jemanden an der Kasse bete, dann brülle ich doch nicht, dass die im Laden denken, was ist denn da los? Ich bin völlig normal, das kriegt gar keiner mit. Aber die Person, für die ich gerade bete, die kriegt's mit. So, sie betet für das Mädel läuft, eine Minute, die ist eine halbe Stunde rumgelaufen. Die war fassungslos und dann hatte sie eine ganze Woche nicht mehr gesehen und hat sich schon Sorgen gemacht, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich sage, was falsch gemacht? Und dann hörte sie, das Mädchen war im Krankenhaus, weil es war nicht möglich, dass das Mädchen läuft. Und sie wurde gecheckt und gecheckt und gecheckt. Fakt ist, das Mädchen ist vollständig geheilt. Der Rollstuhl kam auf den Müllplatz und das Mädchen ist geheilt. Weil eine einfache Lehrerin gebetet hat, in ihrem normalen Alltag. Just do it. Gefühlt, meine Zeit läuft weg. Ich habe eine Geschichte vergessen und deswegen baue ich sie am Ende ein. Wisst ihr, manchmal ist unser Beitrag ein kleiner. Du überwindest dich und sagst, ach, ich spreche heute mal jemand an. Es ist eine Überwindung, ich weiß es, ich muss mich auch überwinden. Jetzt lange nicht mehr so wie am Anfang, aber ja, du sagst, Mensch, ich spreche heute an, jemand an. Aber weißt du, was passieren kann? Ich war vor anderthalb Jahren, jetzt mach mal das erste Bild von dem fertigen Typen an. Ich war vor anderthalb Jahren im Zentrum von Berlin und traf ihn. Seine Geschichte, Andreas, ist folgende. Er war als Sniper in Afghanistan. Er hat dort Dinge getan und gesehen, die waren nicht gut. Es war krass, was er dort erlebt hat. Und er kam zurück und er hat mir gesagt, ich werde diese Bilder aus dem Krieg nicht mehr los. Er kam zurück und sah seine Frau mit einem anderen Typen. Das war so dann das Ende. Er ist dann Berlin Bahnhof Zoo unter der Brücke gelandet. Und sein Programm war wirklich ein verschärftes. 3 Flaschen Wodka am Tag plus 8 Flaschen Bier plus Drogen noch obendrauf. Aber wie das alles in den Körper reinpasst, ist mir ein Rätsel gewesen. Auf jeden Fall sagte er mir, Werner, ich wusste, ich werde diesen Winter nicht überleben. Ich habe den Typen gesehen, ich habe keine Salbung für Obdachlose, ist auch nicht mein Dienst. Ich habe einfach ein Herz für Menschen. Ich habe den armen Kerl gesehen, ich habe, Mensch, ich könnte dir vielleicht helfen. Und habe ihm erzählt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, starb am Kreuz für dich. Er liebt dich, er ist auferstanden, er kann dein Leben verändern. Und er betet mit mir mit, Jesus, komm in mein Leben, vergib meine Schuld. Ich ging da weg, ich habe gedacht, na was da wohl passiert ist. Am nächsten Tag, mein Sohn und ich gingen wieder hin und er guckte uns an und sagte, heute bringe ich jemand um. Ui, dachte ich mir, da ist noch ein bisschen Nacharbeit noch nötig, vielleicht mal ein Alpha-Kurs. Und wir haben ihn einen Ausweis organisiert, in eine christliche Reha gebracht und jetzt machen wir das nächste Bild an. Ich hatte Tränen in den Augen. Ich bin an ihm vorbeigelaufen, ich habe ihn gar nicht erkannt. Ja, das bist du. Du bist Andreas? Hoffnungslos, am Ende, verzweifelt. Er wusste, er hat nur noch ein paar Wochen zu leben. Heute strahlt er mich an und sagt, ich liebe Jesus. Ich werde Gottes Wort verkündigen. Wisst ihr, für mich war es Überwindung. Ich musste mich überwinden, einen Obdachlosen anzusprechen. Ich meine, ist auch nicht so mein Ultra-Hobby. Und dann noch mich um ihn zu kümmern. Ich habe mein Auto abgedeckt. Der ruiniert mein Auto, wenn ich den rumfahre. Ja, und? Dann ist mein Sitz ein bisschen, dann riecht es halt ein bisschen. Resultat, anstatt zu sterben, folgt er heute Jesus nach, hat Hoffnung. Und irgendwann mal wird er Menschen erreichen mit dem Evangelium. Für mich war es nur ein ganz kleiner Beitrag, für ihn lebensverändernd. Und noch weiter darüber hinaus, ewigkeitsverändernd. Just do it. Gib, was du hast, das Evangelium von Jesus. Was hast du heute Morgen gehört? Jesus ruft uns, Nummer 1, dass wir bei ihm sind. Er ruft uns in seine Gegenwart. Er ruft uns nicht für ein schnelles Gebet, oh, stille Zeit, Herr, segne den Tag heute, Amen, kenne ich auch. Aber ich kenne auch Stunden in seiner Nähe. Ich habe gerade letzte Woche eine Gebetszeit gehabt. Ich habe gedacht, ich heb hier gleich ab. Gott war so da. Ich kam da aus meinem Gebetshügel runter. Ich habe da wenigstens noch Berge hier. Ich kam von dem Hügel runter. Gottes Gegenwart war so mächtig. Ihr Lieben, wir gehen auf heiße Zeiten zu. Krisen werden sich vielleicht verschärfen, aber seine Gegenwart, in seiner Gegenwart ist solch eine Hoffnung, solch eine Herrlichkeit. Hier empfangen wir Kraft. Nummer eins, wir sind berufen, bei ihm zu sein. Nummer zwei, wir sind berufen, seine Zeugen zu sein. Ihr Lieben, es gibt immer noch Menschen in eurer Umgebung, die Jesus so persönlich nicht kennen. Heute Morgen habe ich schon einen entdeckt. Es gibt sie. Gott will dich gebrauchen, ein Zeuge zu sein dort, wo du bist. Und Nummer drei, unser Auftrag. Wir haben Autorität. Dein Arbeitskollege hat Kopfschmerzen. Kannst ihm eine Aspirin geben, aber überrasche ihn doch mal. Bete doch mal für ihn. Ich meine, bei den heißen Jungs, für die Avi und ich gebetet haben, ich war mir auch nicht sicher, ob da was passiert. Aber als es passiert ist, das war heiß. Der Saal kochte. Na, wir saßen draußen. Aber wisst ihr, was kann passieren, wenn du in deinem Umfeld, deine Familie, jemand sagt, oh, ich habe Knieschmerzen. Na, bete doch mal. Du hast Autorität in seinem Namen. Und wir werden gleich für Kranke beten. Ich glaube, dass Jesus hier ist. Ich glaube, dass er immer noch derselbe ist. Und dass er heute Morgen Menschen berühren will. Bevor wir für Kranke beten, ich denke, ganz kurz noch im Livestream. Unsere Freunde sind noch kurz dabei und dann verabschieden wir sie. Und wer auch immer jetzt im Livestream zuschaut, mach das fest heute Morgen. Ich möchte mehr in seiner Gegenwart sein. Ich möchte mehr von Jesus erleben. Nummer zwei, ich möchte sein Zeuge sein. Ich werde Menschen für Jesus gewinnen. Und dann sagen wir irgendwann mal Bye-bye und wünschen dir einen schönen Sonntag. Und euch möchte ich euch bitten, aufzustehen in seiner Gegenwart. Gott ist hier. Wir haben es ja am Anfang gehört, wo zwei oder drei, das sind wir in seinem Namen, das sind wir auch, versammelt sind, ist Gott mitten unter uns. Und vielleicht sagst du, das wünsche ich mir, mehr in seiner Gegenwart. Ich wünsche mir mehr von Jesus in meinem Alltag. Und du hast ein Verlangen danach. Schließ einfach deine Augen, wenn du magst, heb deine Hände, knie dich hin. Aber drück das vor Gott aus. In einem einfachen Gebet sag, ja Herr, ich habe solch ein Verlangen nach deiner Nähe. Drück es, fang an zu beten, ob laut oder leise.